Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Das Problem mit der Fernwärme hatte ich ja schon mal in Folge 282 zum Thema gemacht. Der Titel lautet, wenn Regulierung und gesellschaftlicher Nutzen auseinanderfallen. Und genau deshalb, weil ich das Fernwärmeproblem schon mal hatte, musste ich den folgenden Artikel von Nakissa Salavati aus der SZ vom 21. März einfach wieder aufgreifen. Titel und Untertitel lauten Fernwärme zu teuer verkauft? Der Anfangsverdacht gegen einige Firmen hat sich laut Bundeskartellamt erhärtet. Hier der Artikel. Es kommt eher selten vor, dass Behördensprache verständlich ist, aber das Bundeskartellamt macht eine Ausnahme. Es spricht von Fernwärmekunden als gefangene Kunden. Das hat nichts mit der Versorgung an sich zu tun. Fernwärme ist oft eine praktische und klimafreundliche Energieversorgung. So nutzt ein Versorger zum Beispiel die Abwärme einer Müllverbrennung und leitet sie über Rohre an Haushalte, die damit heizen. Aber Konkurrenz hat das Unternehmen keine. Vergleichbar mit Bahnschienen oder Stromnetzen sind Fernwärmenetze natürliche Monopole. Kunden können ihren Versorger nach hohen Preissteigerungen nicht wechseln. Sie sind gefangen. Weil einige Anbieter ihre Preise in der Energiekrise und nach der Pandemie enorm erhöht hatten, begann das Bundeskartellamt mit einer Prüfung von 7 Stadtwerken und Fernwärmeversorgern für den Zeitraum 2021 bis 2023. Der Anfangsverdacht, sie könnten ihre Macht ausgenutzt und ihre Preise missbräuchlich erhöht haben. Bei bisher 4 Fernwärmenetzen habe sich dieser Verdacht erhärtet, schreibt das Bundeskartellamt. Demnach sollen die Versorger zum Nachteil der Verbraucherinnen und Verbraucher rechtswidrig die Preise angepasst haben. Eben weil Fernwärmeversorger ein Monopol haben, dürfen sie die Preise nur nach einer gesetzlichen Formel erhöhen. Sie muss einerseits die tatsächlichen Kosten der Versorger für die Erzeugung der Fernwärme beinhalten. Der Versorger darf also keinen teuren Brennstoff abrechnen, wenn er einen günstigen nutzt. Andererseits müssen Versorger berücksichtigen, was generell marktübliche Preise fürs Heizen sind. Beide Teile, auch Kosten und Marktelement genannt, müssen in der Formel gleichgewichtet werden. Doch genau daran halten sich einige Anbieter offenbar nicht. In 4 geprüften Netzen werde das Marktelement zu niedrig gewichtet, heißt es vom Bundeskartellamt. Außerdem hätten Versorger in 3 der 4 geprüften Netze die tatsächlichen Kosten nicht korrekt abgebildet. Die Preissteigerungen seien höher ausgefallen, als gesetzlich zulässig gewesen wäre. Das Bundeskartellamt führt das Verfahren fort und nennt bis zu dessen Abschluss keine betroffenen Unternehmen. Soweit zu dem Artikel. Zum vorherigen Podcast Nummer 282 hatte ich reflektiert, dass mich der damalige Artikel Raus aus der Fernwärmefalle vom 24. März 2023 sehr nachdenklich gemacht hatte. Denn ich fragte mich, welche Lösung hilfreich wäre. Ich glaube immer noch nicht, dass eine Ansammlung von Regelungen helfen würde. Denn so etwas versucht die Bankenaufsicht auch schon seit Jahrzehnten. Und dass Kartellämter oder Aufsichtsbehörden die Lösung sind, glaube ich auch nicht. Druck erzeugt im Allgemeinen Gegendruck. Und ich habe den Eindruck, dass jede Regelung nur dazu führt, dass diejenigen, die die Regelung umgehen wollen, immer kreativer werden, um das zu tun. Und das führt zu einer überbordenden Bürokratie. Eine Regelungswut, die ständig nachadjustiert und geschärft werden muss. Und irgendwann überblickt niemand mehr das Regelwerk. Also schauen wir doch mal, was zwischenzeitlich jetzt passiert ist. Jetzt also 2 Jahre nach ihrem damaligen Artikel Raus aus der Fernwärmefalle vom 24. März 2023 greift Nakissa Salavati am 21. März 2025 das Thema Fernwärme erneut auf. Jetzt ermittelt also das Bundeskartellamt. Weil einige Anbieter ihre Preise in der Energiekrise und nach der Pandemie enorm erhöht hatten, begann das Bundeskartellamt mit einer Prüfung von 7 Stadtwerken und Fernwärmeversorgern für den Zeitraum 2021 bis 2023. Der Anfangsverdacht, sie könnten ihre Macht ausgenutzt und ihre Preise missbräuchlich erhöht haben. Bei bisher 4 Fernwärmenetzen habe sich dieser Verdacht erhärtet, schreibt das Bundeskartellamt. Demnach sollen die Versorger zum Nachteil der Verbraucherinnen und Verbraucher rechtswidrig die Preise angepasst haben. In 4 geprüften Netzen werde das Marktelement zu niedrig gewichtet, heißt es vom Bundeskartellamt. Außerdem hätten Versorger in 3 der 4 geprüften Netze die tatsächlichen Kosten nicht korrekt abgebildet. Die Preissteigerungen seien höher ausgefallen, als gesetzlich zulässig gewesen wäre. Das Bundeskartellamt führt das Verfahren fort und nennt bis zu dessen Abschluss keine betroffenen Unternehmen. Es dauert also noch mit der Prüfung. Wir sehen also, geht man den Weg über die Regulatorik, Kontrollen und Prüfungen, kann es locker 2 Jahre dauern, bis man weiß, ob sich ein Anfangsverdacht erhärtet oder nicht. Jetzt wird erst nochmal weiter geprüft. Es dauert also noch. Und leider ist für mich aus dem Artikel noch einiges offen geblieben. Ich konnte jetzt dem Artikel nicht entnehmen, ob von den 7 Stadtwerken erst 4 geprüft waren oder ob sich bei 4 von 7, also 57%, der Anfangsverdacht erhärtet hat. Also, falls 7 geprüft wurden und 4 Stadtwerke das Marktelement zu niedrig gewichtet hatten und außerdem bei 3 von 4 geprüften Netzen, also 75%, die tatsächlichen Kosten nicht korrekt abgebildet waren. Oder ob tatsächlich jetzt erst 4 geprüft wurden von den 7, die man ausgewählt hat, sich bei allen 4, also 100% der Anfangsverdacht erhärtet hat und bei 3 von 4 geprüften Netzen, also 75%, die tatsächlichen Kosten nicht korrekt abgebildet waren. Egal wie es sich nun tatsächlich verhält, können wir sagen, dass in mehr als der Hälfte aller Fälle die Preise zum Nachteil der Verbraucherinnen und Verbraucher rechtswidrig angepasst wurden. Was mich auch noch brennend interessieren würde, ist, ob es sich bei den 7 Stadtwerken um öffentlich-rechtliche oder um privatwirtschaftliche Organisationen handelt. Mich würde interessieren, ob es eine Korrelation zwischen der Rechtsform und den Auffälligkeiten gibt. Ob zum Beispiel auch öffentlich-rechtliche Organisationen ihre Monopolstellung ausgenutzt haben oder vielleicht nur die privatwirtschaftlichen. Vielleicht ist diese Hypothese auch vollkommen falsch und die privatwirtschaftlichen Stadtwerke haben sich vollkommen korrekt verhalten. Es kann ja durchaus sein, dass sich gerade öffentlich-rechtliche Organisationen nicht so sehr um die eigenen tatsächlich angefallenen Kosten und die Marktpreise kümmern. Um das zu erfahren, müssen wir wahrscheinlich noch 1 bis 2 Jahre warten. Und das ist ein weiteres Problem der traditionellen Regulatorik. Der Regelungskreislauf ist sehr langsam. Es dauert also ewig, bis ein Korrektiv wirksam werden kann. Sie kennen das. Soll und Ist laufen von 2021 bis 2023 auseinander. Es entsteht ein Gap. Das muss identifiziert werden. Hierzu können wir plakativ den Artikel aus dem März 2023 nehmen. Das war aber nur eine Gefühlslage. Es fühlt sich so an, als ob Soll und Ist auseinandergelaufen wären. Aber war das tatsächlich der Fall? Das Kartellamt ermittelt. 2 Jahre später ist es soweit, dass es im März 2025 verkünden kann, dass sich der Anfangsverdacht bestätigt hat. Jetzt muss noch zu Ende geprüft werden. Wir haben jetzt das Jahr 2025. 4 Jahre, nachdem die Preise erhöht wurden. Sagen wir mal, die Prüfung des Kartellamts dauert nun weitere 1 bis 2 Jahre und das Bundeskartellamt verpflichtet die Stadtwerke, den Betroffenen die zu hohen Kosten zu erstatten. Wenn die Prüfung abgeschlossen ist, dann weiß man ja auch sicher, dass das Gap besteht. Doch damit ist noch kein Korrektiv in Sicht. Wir können nun nur mit Sicherheit sagen, dass uns unser Gefühl nicht getrogen hat. Wir können nachweisen, dass die Preiserhöhungen unrechtmäßig waren. Danach muss erst noch ein tatsächlicher Eingriff erfolgen, der dafür sorgt, dass Soll und Ist nicht mehr auseinanderlaufen. Zusätzlich sollten die zu hohen Kosten erstattet werden. Als Schwarzseherin von Beruf tippe ich darauf, dass die Stadtwerke versuchen, aus der Sache herauszukommen. Vielleicht können sie in Berufung gehen oder die Entscheidung anfechten oder sonst irgendwie versuchen, die Auszahlungen zu verzögern. Dann können wir noch mal 1 bis 2 Jahre draufschlagen, bis die Stadtwerke wirklich zahlen müssen. Das heißt, zwischen dem Zeitpunkt der unrechtmäßigen Preiserhöhung und dem Erstattungszeitpunkt liegen locker 6 bis 8 Jahre. Und das ist ein Problem. Beispiel. Versetzen wir uns doch mal in die Lage einer Rentnerin, die ohnehin schon stark von Altersarmut bedroht wird oder sogar schon betroffen ist. Ich habe da ganz konkret meine Oma vor Augen. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet und 3 Kinder großgezogen. Sie hatte noch beide Weltkriege durchlitten und musste flüchten. Zur damaligen Zeit hatten Frauen keine qualifizierte Ausbildung. Meine Oma musste schon früh eine bettlägerige Tante pflegen. Nachdem sie heiratete, bekam sie 3 Kinder, verlor den Mann im Krieg und hat dann versucht, sich und die Kinder alleine über Wasser zu halten. Natürlich hatte sie keine hochbezahlten Jobs und natürlich war sie knapp bei Kasse. Wenn sie 2021 noch gelebt hätte und die Stadtwerke hätten die Fernwärmekosten unrechtmäßig hochgesetzt, wäre sie erstens nicht in der Lage gewesen, das zu bezahlen und zweitens hätte sie nicht Jahre auf eine Erstattung warten, geschweige denn diese einklagen können. Hey, wenn es 6 bis 8 Jahre dauert, bis meine Oma das zu viel bezahlte Geld zurückerstattet bekommen würde, hätte sie das noch erlebt? Wahrscheinlich nicht. Dann stünde sie wohl als ältester Mensch der Welt im Guinness-Buch der Rekorde. Doch nicht nur meine Oma ginge leer aus. Lange dauernde Regelungskreisläufe bergen riesengroße Gefahren. Und das liegt unter anderem auch daran, dass handelnde Personen kaum mehr zur Rechenschaft gezogen werden können. Es ist ja nicht mehr üblich, 8 Jahre ein und dieselbe Tätigkeit auszuüben. Das heißt, die natürliche Fluktuation sorgt dafür, dass Personen ihre Tätigkeitsbereiche wechseln und ihren bisherigen Verantwortungsbereich abgeben. In einigen Organisationen ist es üblich, nach spätestens 3 Jahren den Job zu wechseln. Manche Karrieristen machen das sogar bewusst, um den Konsequenzen des eigenen Handelns zu entgehen. Sie kommen irgendwo hin, strukturieren erstmal um und verlassen dann schleunigst den Posten, bevor sich die Konsequenzen manifestieren. Aktuell können wir beobachten, dass die Generation der Boomer nun nach und nach in Rente geht. Wenn man also weiß, dass man in 4 bis 5 Jahren in Rente gehen wird, die Konsequenzen für unlauteres Handeln aber erst in 6 bis 8 Jahren eintreten können, dann entfällt das Korrektiv möglicher drohender Konsequenzen. Dann kann es einem fast schon egal sein. Im Zweifel darf oder muss man dann eventuell etwas früher in den Ruhestand wechseln. Das Unternehmen hilft dann möglicherweise auch noch nach, benennt den Sündenbock und sorgt dafür, dass durch den Austausch der Personen so etwas nie wieder passieren kann. Die Schuldfrage wird personalisiert. Mit Austausch der Person ist die Organisation dann wieder reingewaschen. Und zwischenzeitlich wurde aber auch dank dieser Person gutes Geld verdient. Was bedeutet das alles denn jetzt für die interne Revision und ihre Prüfungen? Achten Sie darauf, dass Steuerungskreisläufe geschlossen sind und achten Sie darauf, dass die steuernde Wirkung so schnell wie möglich einsetzen kann. Fail fast nennt man das unter Agilisten. Hier möchte man so schnell wie möglich die Auswirkungen des eigenen Handelns erkennen, um nachsteuern zu können. Das wäre doch auch mal was für unsere Bürokratie, oder? Und das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Melden Sie sich auch gerne für meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com an. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann machen Sie das gerne und schreiben eine Mail an info@puhani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre Absendemailadresse weglassen, bleibt das Ganze 100% anonym. Machen Sie gerne Werbung für diesen Podcast, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.